Bei manchen Menschen sieht das Leben leicht und unkompliziert aus. Man denkt, es würde ihnen alles in den Schoß fallen oder sie müssen sich einfach für viele Dinge nicht unbedingt besonders anstrengen. Bei anderen Menschen hat man das Gefühl, dass es ein Kampf ist, dass sie immer wieder was dafür tun müssen, ja, um mitzuspielen, um ein bisschen vom großen Kuchen abzubekommen. Beate ist heute bei mir, Beate Knappe, und sagt, mein Leben fühlt sich an wie ein ständiger Kampf. Wogegen sie kämpft, warum sie kämpft, das verrät sie jetzt in diesem Interview in einer neuen Version von Menschenleben. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge vom Thema Menschenleben. Und ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir, die Beate Knappe. Und Beate hat mir gerade auf die Frage, was ist so die Überschrift vielleicht für dein Leben, mit einem Satz gesagt, es fühlt sich wie ein ständiger Kampf an. Ob das so ist und was dahinter steckt, Beate, das verrätst du uns hoffentlich jetzt. Herzlich willkommen hier bei mir im Love Talk.
Ich danke dir für die Einladung und ich bin gerne hier.
Das war ja schon ein aufregender Tag. Du hast heute auch schon gekämpft, um pünktlich hier zu sein. Und das ist mit ein paar Mühen gerade schon verbunden gewesen. Aber du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Beate, du hast gesagt, als ich gefragt habe, wer hat vielleicht eine interessante, spannende, besondere Geschichte, wobei ich finde ja grundsätzlich jede Geschichte im Leben spannend, ganz schnell gesagt, hey, ich glaube, meine lohnt sich zu erzählen. Und ich bin sehr gespannt, was verbirgt sich hinter diesem Kampf? Wie bist du ins Leben gekommen? Ich fange immer total gerne bei Null an. Selbst das ist ja für manche schon der erste Kampf gewesen.
Also das stimmt, ich hatte eine Nabelschnur um den Hals.
Siehste.
Genau, ich hatte die Nabelschnur um den Hals und meine Mutter hat immer erzählt, die Hebamme hätte kräftig zugegriffen und mich gedreht und dann die Nabelschnur befreit. Witzigerweise hatte meine Tochter auch die Nabelschnur um den Hals, als sie geboren wurde.
Ja.
Aber das war mein Start ins Leben. Also ich bin 1950 geboren, also nach dem Krieg. Meine Mutter hatte ihren ersten Mann und meine Schwester ihren Vater verloren. Und meine Mutter hatte meinen Vater kennengelernt. Und da sie immer Kinder wollte, bin ich gekommen. Und ich hatte eine 10 Jahre ältere Schwester, mit der ich mich jetzt sehr gut verstehe. Aber das war immer ein Kampf.
Okay.
Weil ich irgendwie glaube oder auch in der Therapie irgendwie herausgefunden habe, dass meine Mutter wohl lieber einen Sohn gehabt hätte als zweites, weil sie nur eine Tochter hatte. Das hat sie nie gesagt, aber das war so mein Gefühl, weißt du? Das heißt, das war immer Kampf.
Kampf. Kampf um deine Rolle als Mädchen oder später auch als Frau oder generell als Kind, irgendwie als zweites Kind die gleiche Anerkennung zu bekommen?
Letzteres. Letzteres. Also dass diese Frauenschiene, das ist nochmal was ganz Besonderes. Ich bin ja in den 70er, 80er, 90er Jahren auch als Frau sozialisiert worden und da hatten wir uns ja den Feminismus auf die Fahnen geschrieben. Und jetzt mit 71 sehe ich das alles etwas anders, als ich das damals gesehen habe.
Ja. Deine Schwester war natürlich konfrontiert nach 10 Jahren. Bei meinem Bruder war es genauso. Ich bin auch 10 Jahre gekommen, nachdem er schon ja die ganze Zeit die Aufmerksamkeit meiner Familie genossen hatte. Und dann ist auf einmal so ein neuer Windelpupser. Und der beansprucht natürlich auch die Liebe der Eltern. Hat ihr das nicht geschmeckt vielleicht, dass sie erst gedacht hat, oh, ich will das nicht teilen?
Das muss ich sie mal fragen. Also wir sind seit 10 Jahren, seitdem ihr Mann plötzlich gestorben ist, sind wir wieder sehr eng zusammengewachsen.
Oh, schön.
Ja, und wir verbringen auch viel Zeit miteinander. Wir fahren zusammen in Urlaub. Da ich nicht werte, was die Vergangenheit anbelangt, habe ich sie gar nicht gefragt, wie das war. Ich glaube, sie hat irgendwann mal erzählt, dass sie das doof fand, dass sie auf mich aufpassen musste.
Oh, das kann natürlich auch schnell passieren. Ja, das... So. dass sie so in so eine Verantwortung gerutscht ist gleich, obwohl sie ja auch noch jung war. Ne? Aber ja, dass genau. die Eltern denken, mein Gott, du bist schon die Große, jetzt kannst du doch auch mal auf die Kleine aufpassen. Und
die 50er Jahre waren ja auch nicht leicht. Also da musste ja, hat ja jeder gestrampelt und sich was aufgebaut und so.
Ja.
Mein Vater, der hatte, kam mit erfrorenen Knien aus dem Krieg zurück und war Melkermeister, konnte seinen Beruf nicht ausüben und musste dann was anderes machen. Also meine Eltern hatten es nicht leicht.
Ja.
Aber mein Kampf ging quasi dann in der Schule weiter, weil ich war Legasthenikerin, ohne dass man das damals wusste.
Kannte man gar nicht den
Begriff. Nee, wusste man überhaupt nicht. Ich bin heute Akademikerin, also das macht mir nichts mehr. Ich kann darüber sprechen, aber ich war Legasthenikerin. Das heißt, ich bin dann auf Menschen gestoßen, die überhaupt kein Verständnis dafür hatten und mich für dumm hielten, weil ich halt Lese- und Rechtschreibschwächen hatte.
Mhm.
Und keiner wusste, wie man damit umzugehen hat. Das war dann der nächste Kampf, ja.
Hattest du das Gefühl, was ja heute tatsächlich, ich meine, heute ist es ein bisschen besser, weil die Schulen ganz anders ausgebildet sind, was das Thema angeht. Aber früher ist man so als dümmlich dann abgestempelt worden.
Ja. Also das Gefühl hatte ich. Also das war, dass man mich nicht besonders ernst genommen hat, mir nicht zugetraut hat. Hatte aber wieder eine positive Seite, weil bei der Berufswahl durfte ich wirklich auswählen, was ich werden wollte.
Okay.
Weil man ja nicht große Stücke auf mich hielt.
Man hat ja nicht so viel erwartet.
Genau.
Oh nein.
Ich sage das einfach mal so. Und ich durfte Fotografin werden. Ne?
Okay, da brauchst du kein Schreiben.
Richtig, genau. Also das bin ich geworden und das bin ich ja nun seit über 50 Jahren und das ist ja auch die größte Leidenschaft meines Lebens. Das war ja eine richtige Entscheidung damals.
Gott sei Dank.
Ja, aber das konnte ich eben entscheiden, weil wie gesagt, was anderes kam ja für jemand, der diese Schwäche hatte, nicht in Frage. So, ja.
Wie bist du durch die Schule gekommen?
Wunderbar. Ich bin durchgekommen. Ich habe 8 Klassen Volksschule besucht.
Mhm.
Ich bin durchgekommen, ja wie? Ja. Keine Ahnung, ich bin durchgekommen, ja. Also wie gesagt, ich habe dann im zweiten Bildungsweg nochmal studiert. Kannst dir vorstellen, wie unglaublich wichtig das für mich gewesen ist.
Ja,
nachdem ich für dumm gehalten wurde, war mir das unfassbar wichtig. Ich bin durch die Schule gekommen, ich habe auch meine Lehre, ich habe also 2 Berufsabschlüsse. Ich habe erst eine Fotolaborantenlehre abgeschlossen mit einer Prüfung und dann meinen Gesellenbrief als Fotografin gemacht.
Mhm.
Und in der Berufsschule war ich sehr gut. Also da war ich sehr gut in der Berufsschule. Ja. Da ging es also um diese fachspezifischen Geschichten und ich liebte das alles. Das war einfach für mich.
Wann hast du für dich entdeckt, dass es eine Lese-Rechtschreibschwäche gibt, also dass es überhaupt eine Legasthenie an sich gibt?
Vor 25 Jahren.
Okay.
Nicht eher.
Das ist noch gar nicht, gefühlt ja dann noch gar nicht so lange her.
Nein,
wenn wir überlegen, in den 50ern, das heißt so in Mitte 60ern eigentlich ja Schulzeit und dann nochmal Ausbildung sind wir nochmal 85 rum, so in der Zeit.
Ja, nee, das war fast so, was Ende des letzten Jahrhunderts habe ich das irgendwie erst entdeckt, dass es eine Automatisierungsschwäche im Gehirn gibt.
Genau.
Ja. Ich bin während meines Studiums in den USA gewesen und ich hatte natürlich Schwierigkeiten, eine Fremdsprache zu lernen, weil wenn du die Systematik deiner Muttersprache nicht verstanden hast, verstehst du auch nicht die Systematik einer anderen Sprache. Ne?
Ja,
das war schwierig. Aber ich bin ein paar Monate da gewesen und ich traue mich heute einfach Englisch zu sprechen und ich verstehe auch sehr viel und ich kann es auch lesen. Also bin ich perfekt, aber ich habe keine Hemmungen, mich zu blamieren, sagen wir so.
Wie war das für dich, als du erkannt hast, hey, stopp, mit mir ist eigentlich alles in Ordnung, sondern das ist tatsächlich einfach irgendwie nur eine Schwäche in meinem Gehirn da oben?
Ich war erschüttert. Also ich war erschüttert darüber, ich war ja schon älter, als ich das entdeckte und erschüttert und dachte, gut, das war gelaufen. Also dann gab es auch die Rechtschreibprogramme und heute gibt es ja Duden-Rechtschreibung. Ich lasse meine Texte also immer da kontrollieren. Meine Diplomarbeit haben 3 Leute gegengelesen. Solche Sachen. Ich bin dann sehr selbstbewusst damit umgegangen. Also wie gesagt, der Hochschulabschluss hat mir natürlich sehr gut getan. Und ich war ja als Fotografin gut und anerkannt und ich habe dann auch mitbekommen, dass ich nicht alleine bin mit dieser Legasthenie. Mhm. Es gibt sehr viele berühmte Menschen, die Legastheniker sind.
Ja.
Also ich fühle mich da sehr wohl in dem Club quasi jetzt.
Also das ist auch, also heute ist es ja deutlich weniger ein Problem als früher. Aber es stimmt tatsächlich. Also sehr berühmte, auch ältere Menschen hatten diese Schwäche. Also definitiv. Und es gibt heute, ja genau, heute gibt es Programme, die einen da absolut bei unterstützen. Aber ich glaube, auch heute gibt es schon andere Methoden, wie man generell im Gehirn das anders für sich nochmal kompensieren kann, sodass es doch möglich ist, Lesen und Schreiben auch zu lernen, auf ja, eine andere Art und Weise.
Ja, ich kann ja inzwischen sehr gut lesen und schreiben.
Super.
Das ist ja nicht das Problem. Also ich habe zum Beispiel mich auf meine Prüfungen während des Studiums habe ich mich vorbereitet, indem ich Texte laut gelesen habe. Und ich habe immer Musik angestellt, die beide Gehirnhälften verbindet.
Genau, ja.
So, also das, so, solche Sachen, solche Unterstützung habe ich mir gesucht. Genau. Und als ich rauskriegte, dass dieses Lautlesen von Texten mir hilft, die zu verstehen, so, also ich hab eine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe Arbeiten über Sigmund Freud und Jacques Lacan geschrieben. Also ich habe schon sehr schnell erkannt, dass ich nicht dumm bin, dass ich durchaus in der Lage bin, Dinge zu verstehen und auch zu reflektieren. Nein, das war für mich, irgendwann für mich war das klar, dass ich nicht die Dumme bin, die man in den 60er Jahren angenommen hatte, dass ich die sei. Nein, das war schnell überwunden. Also,
wie ging es weiter in deinem Leben, wo du sagst, okay, das waren Sachen, wo ich kämpfen musste?
Also als ich 50 wurde, kurz nach 50, glaube ich, da hatte ich einen Zusammenbruch. Heute wird man das vielleicht Burnout nennen oder so. Und zusammen mit dem Zusammenbruch habe ich herausgefunden, in der dann folgenden Therapie, dass ich einen frühkindlichen Missbrauch erlebt habe.
Ui.
Und zwar zu einer Zeit, wo ich noch keine Sprache hatte. Also das heißt, die Erinnerungen sind abgespeichert, ohne die Sprache dafür zu haben, also quasi nicht mehr zugänglich.
Okay.
Und es gibt so eine Methode, die heißt EMDR.
Ja.
Und unter dieser Methode habe ich mich daran erinnert, du wehrst dich natürlich gegen so eine Erinnerung, weil das ist
natürlich.
Ja unfassbar. So.
Ja.
Also, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, in dem Zusammenhang ist mir klar geworden, warum es mir so schwer gefallen ist, Beziehungen einzugehen. Also in dem Zusammenhang, wenn du das Gefühl hast, also Menschen, die einen Missbrauch oder Frauen, die einen Missbrauch erlebt haben, fühlen sich natürlich grundsätzlich schlecht und wertlos und die ganze Palette.
Ja.
Und dann ist es natürlich nicht so einfach, Beziehungen zu haben.
Mhm.
So, aber ich hatte welche natürlich. Und ich bin natürlich auch die Generation, die ohne AIDS ihre sexuellen Erfahrungen gemacht hat. Ne?
60er, 60er und Flower Power, was
ja,
weiß
70er,
ich nicht, was alles.
70er Jahre. Ja. So. Also das war natürlich toll. Also ich habe, das war natürlich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Es gab keine Geschlechtskrankheiten mehr. Es gab noch kein AIDS und es gab auch keine überbordende Moral mehr. Also das war eine sehr angenehme Zeit. Das habe ich auch sehr genossen. Also das habe ich auch ausgekostet.
Mhm.
So, und
du bist damals bist du nie auf die Idee gekommen, dass irgendwas in deinem Leben passiert ist, was dich da irgendwo einholt oder hindert oder komisch fühlen lässt.
Nee, ich war irgendwie so auf Kampf gedrillt, dass es für mich selbstverständlich war, dass ich immer kämpfen musste. Also das war ich hatte dann ja natürlich auch Schwierigkeiten mit Lehrherren, weil denen meine große Klappe nicht gefallen hat. Und ich bin aus der Lehre geflogen, habe sie aber beenden können immer. Und das das waren auch so kleine Kämpfe. Und es war, ja, und irgendwie... Es hat mich nicht gewundert. Es hat mich nicht gewundert, dass es so schwierig ist. Okay, dann habe ich irgendwann den Vater meiner Tochter kennengelernt, bin schwanger geworden. Er wollte das Kind nicht, ich wollte das Kind. Auch wieder Kampf. Also wir haben dann auch geheiratet, was mir irgendwie nicht so wichtig war. Bei meiner Mutter war das natürlich wichtig. Die ist 1977 geboren, meine Tochter. Das waren andere Zeiten. Ne?
Das stimmt.
Und ich habe ihn dann irgendwann rausgeschmissen, den Vater meines Kindes, der mich nach Strich und Faden betrogen hat. Ich habe das irgendwie nicht gemerkt. Oder vielleicht will man das auch nicht merken, keine Ahnung.
Okay.
Und dann hat er keinen Unterhalt gezahlt.
Naja, wenn du ihn nicht willst. Und das Kind wollte ja auch nicht. Für ihn wahrscheinlich eine sehr logische Konsequenz des Ganzen.
Der hat einen Offenbarungseid geleistet, um keinen Unterhalt zahlen zu müssen.
Ja.
So, und dann wollte ich ja studieren Also ich habe dann, wie gesagt, ich wollte ja nochmal studieren, weil ich das Gefühl hatte, dass das nötig sei, weil sich die Medienlandschaft veränderte, was auch richtig war. Und dann kriegte ich BAföG und dann kriegte ich ein Stipendium. Und vorher wurde die Gesetzeslage verändert, dass jemand, der BAföG bekam, ich kriegte für meine Tochter ergänzende Sozialhilfe, weil der Vater ja keinen Unterhalt zahlte.
Okay.
Mhm. Da musste ich mir anhören, warum ich denn meine Tochter nicht von der Schule nehme. Sie müsste doch nicht unbedingt Abitur machen.
Ernsthaft?
Ernsthaft. So, das war dann, ja, da musste ich dann auch drum kämpfen, ne? So, und dann kriegte dann ein Stipendium, ein Begabtenstipendium, da gab es einen Kinderbetrag drin und dann meinte dieser Typ vom Sozialamt, das wäre ein Betrag, der meiner Tochter zusteht und dann hat er dann von der Sozialhilfe abgezogen. Da musste ich auch wieder kämpfen. Die Klage habe ich natürlich gewonnen, weil das natürlich Quatsch war.
Ja.
Ja, so ging das weiter. Also, ja, das war eigentlich immer so. Und dann, wie gesagt, und dann hatte ich die, dann habe ich studiert, ich habe mein Studium beendet, meine Tochter hat Abitur gemacht, meine Tochter ist heute Hebamme, hat zwei entzückende Kinder und ich bin eine knallverliebte Großmutter. Und dann war ich angestellt und dann hatte ich, wie gesagt, diesen Zusammenbruch und danach war klar, dass ich auch da nicht mehr hin zurück wollte. Und der Heilungsprozess war natürlich auch ein Kampf. Ne? Mhm. Ich war natürlich nicht bereit, Tabletten zu schlucken.
Bleib mal ein bisschen bei diesem Zusammenbruch noch. Also wir haben gehört, okay, unter EMDR, das ist dieses, für die, die das nicht wissen, das ist dieses, wenn du mit den Augen einem Finger folgst und dann in deinem Gehirn einfach bestimmte Bilder und Reaktionen und Gefühle freigesetzt und miteinander verknüpft werden.
Genau.
Dabei ist was rausgekommen, was dich wahrscheinlich ja, wo du sagst, das hat dich ja wahrscheinlich auch geschockt und ja, etwas, was du wahrscheinlich nicht vermutet hättest, aber auf einmal waren die Bilder oder die Erinnerungen da. Was hast du damit gemacht?
Also ich habe sie erstmal negiert, weil das wollte ich erstmal nicht wahrhaben. Also dich damit zu konfrontieren. Ich hatte eine tolle Therapeutin und wir haben das dann bearbeitet. Also ich war schwer depressiv. Also ich war wirklich 5 Jahre lang schwer depressiv mit Selbstmordgedanken. Also ich wurde in der 5. Etage und ich habe mehrmals gedacht, wieso springe ich eigentlich nicht hier runter?
Davor oder danach, nachdem du das wusstest?
Also in der Zeit eigentlich. Kann sein danach, keine Ahnung. Wenn ich im Auto fuhr, dachte ich, wieso setze ich eigentlich das Auto jetzt nicht gegen die nächste Wand? Ich habe es nicht getan, weil ich immer gedacht habe, das kann ich meiner Tochter nicht antun.
Ja.
So, also heute besteht nicht mehr die Gefahr, dass ich mich umbringe. Das ist irgendwie, aber ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du nicht mehr leben möchtest, weil du einfach den Zustand nicht mehr aushältst. So.
Ja.
Und ich habe mich geweigert, mich mit Medikamenten zuzudröhnen. Ich bin die harte Tour gegangen. Ich bin jede Woche zur Therapie gegangen und wir haben das bearbeitet. Und
hast du mit jemandem außer deiner Therapeutin darüber geredet?
Das kannst du nicht. Also das versteht keiner. Also ich war ja immer eine unglaublich starke, selbstbewusste Frau. Ich musste ja mein Leben lang kämpfen. Das heißt, ich war ja immer auf Kampf gebürstet. Ne? Ich bin ja immer nach vorne geprescht und es sah immer so aus, als wenn ich mir das nehmen würde, was ich wollte. Oder ich stand zu meiner Meinung. So war da mein äußeres Bild. Das äußere Bild war, dass ich unglaublich stark bin, selbstbewusst. Ich habe Reportagen fotografiert. Ich habe auf der Straße fotografiert. Ich habe die damaligen Demonstrationen, die Frauen, die Friedensbewegung, das alles habe ich fotografiert, Arbeitskämpfe. In solchen Situationen war ich immer drin und ich habe eigentlich immer Angst gehabt. Unterschwellig war immer Angst da. Die musste ich immer unterdrücken und es trotzdem so tun. Und es hat mir, also vermittel mal jemanden, also meine Tochter hat es natürlich mitgekriegt, die hat erst noch zu Hause gewohnt, dann nicht mehr. Dann ist sie ins Studentenwohnheim gezogen, weil sie hat auch mal studiert bis zur Zwischenprüfung. Als Grundstudium hat sie beendet. Dann hat sie gemerkt, dass sie vor lauter Ehrgeiz das nicht weitermacht. Also sie hatte Angst, was falsch zu machen oder so. Oder hatte unglaubliche Prüfungsangst, hatte sie. Und hat dann aufgehört zu studieren. Ist aber jetzt, wie gesagt, Hebamme. Du versuchst immer. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich versucht habe, das zu erklären. Also du versuchst dich immer zu erklären. Ich habe gesagt, es ist leichter, wenn du dir ein Bein brichst, weil das sieht man, das ist in Gips, das weiß jeder, du hast ein gebrochenes Bein. Wenn deine Seele in Flammen steht, das versteht kein Außenstehender. Also ich habe in der Zeit wirklich sehr viele Freunde verloren, also auch sehr viele soziale Kontakte verloren.
Weil die damit nicht umgehen konnten, oder?
Ja, weil
mit deiner Veränderung.
Ja, du kannst ja, du bist ja irgendwie, du stehst ja nicht mehr zur Verfügung. Man kann ja nichts mehr, man kann sich ja nicht mehr mit dir verabreden. Ja. Also ich habe ja Sozialphobien gehabt in der Zeit. Ich konnte das Haus nicht verlassen. Immer nur zur Therapie. Nach der Therapie ging es mir so gut, dass ich einkaufen konnte. Dann war es wieder für eine Woche vorbei. Mhm. Also das ist heute unvorstellbar. Ich habe 10 Jahre lang ein Fotostudio gehabt, ja. Aber es war so. Also das war in der Tat so, dass ich auch nicht aus dem Haus konnte, weil ich, wie gesagt, Sozialphobien hatte und Ängste. Ja, du hast, also Depressionen kennzeichnen sich auch durch überbordende Ängste, die du überhaupt nicht festmachen kannst.
Was war für dich der Auslöser, wo du sagst, oder deine Erklärung dafür, warum bist du in so einen Burnout gekommen oder in so einen Zusammenbruch?
Ach, das, ja, wenn ich das noch wüsste. Also das war, also ich weiß, ich habe damals in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen gearbeitet, also in der obersten Landesbehörde. Und ich hatte immer Rückenprobleme. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe versucht, in diesen Raum reinzupassen, der immer schon zu eng für mich war. Ich habe da nicht reingepasst. Also als ich bin aus der Freiberuflichkeit, nach meinem Studium habe ich mich anstellen lassen. Und die haben gesagt, Beate, du und angestellt, das kann doch nicht gut gehen. Doch, ich sage, ich will endlich mal Sicherheit haben, ich will endlich mal regelmäßig Gehalt, regelmäßig Geld auf dem Konto haben. Ja. Aber ich habe da nicht reingepasst. Ich war, das war so, ich musste dann, ich habe den Ministerpräsidenten begleitet und die Minister und dann konnte ich natürlich einen Dienstwagen benutzen, also ich musste nicht selber fahren. Und dann musste ich irgendwie beantragen. So. Es ist lange her, das ist heute wahrscheinlich auch anders. Aber also, was so dieses Beantragen, als Selbstständige hatte ich jeden Tag oder jede Woche musste ich Entscheidungen treffen von einem höheren Ausmaß, als ob ich einen Dienstwagen benutze. Und plötzlich musste ich für jede Kleinigkeit irgendwelche Anträge mit 500 durchlegen. Das war schon eigenartig. So, ja. Ne? So, und dann war aber sehr schnell klar, dass ich ganz gut fotografieren kann. Und dann meldeten sich auch Leute aus nachgeordneten Behörden, die wollten dann von mir fotografiert werden. Und ich war natürlich als Quereinsteiger, es gibt da so eine Nomenklatur in so einer Behörde, das ist ja unvorstellbar schrecklich, ja. Und ich war ja immer mit dem Ministerpräsidenten oder den Ministern unterwegs, also mit dem Head auf das Ganze. Okay. Obwohl ich von der Nomenklatur nicht an der Stelle stand, verstehst du? So, das haben mir einige Leute übel genommen, obwohl es ja mein Beruf war, obwohl ich das ja musste, weil ich das ja, es war ganz kompliziert und eigenartig. Also ich habe da nicht reingepasst, ich habe da, ich habe gesagt, Leben bedeutet wachsen und du brauchst einen Raum, in den du wachsen kannst. Mhm. Und da konnte ich nicht wachsen. Mhm. Dabei habe ich über 10 Jahre gearbeitet, in der Hoffnung, das würde mir meine Rente sichern, aber in der Zeit hat man auch die Gesetze geändert.
Genau.
Das war natürlich auch irgendwo Kampf, weil wenn du versuchst, irgendwo reinzupassen, wo du nicht reinpasst.
Würdest du heute rückblickend sagen, dass du deine Gefühle einfach immer versucht hast zu unterdrücken oder in ein Korsett zu packen, sei es vorher die Ängste, sei es danach dieses Gefühl von eigentlich passe ich da nicht rein, also dein Wunsch nach Selbstwirksamkeit, nach Selbstbestimmung, dass es immer irgendwas gab, was du versucht hast zu unterdrücken, wegzupacken?
Ich glaube nicht, dass ich bewusst unterdrückt habe.
Natürlich nicht. Nie bewusst.
Genau, ich glaube einfach, dass ich die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit mir selber nicht hatte. Genau. Also die Therapie hat sicherlich einiges bewirkt, weil ich einiges verstanden habe, meine Handlungen verstanden habe. Ich hatte dann danach natürlich noch unheimlich lang mit Triggern zu tun. Ich musste dann erstmal das alles lernen, wie das ist mit den Triggern und so. Das ist ein ganz langer Prozess und du hörst mich ja und siehst mich ja. Und das kannst du ja feststellen, ich habe es überstanden. Und das war natürlich ein riesiger Prozess. Und rückblickend würde ich sagen, ich habe es nicht wahrgenommen. Also es war auch so, dass zum Beispiel durch diesen Zusammenbruch bestimmte Dinge, da ist ein Vorhang vorgezogen worden, weil offensichtlich mein Unterbewusstsein fand, dass es so gefährlich sei, sich daran zu erinnern.
Natürlich. Und das kommt ja nicht von heute auf morgen. Du hast wahrscheinlich auch die Zeichen, die schon dazu hingeführt haben, wahrscheinlich ja auch nicht wahrgenommen.
Nichts, nein. Also die ganzen Rückenprobleme, von denen ich heute sage, die waren da, weil ich da nicht reingepasst habe und mich immer kleiner, habe mich versucht, kleiner zu machen und so. Nein, ich habe nichts erkannt. Rückwirkend erklärt sich alles. Rückwirkend kann ich das alles erklären, aber in der Situation habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Also ich bin heute wesentlich klüger, Gott sei Dank. Und so, ja, aber das ist so, ja, aber es ist natürlich, ich sage immer, also ich gucke nicht zurück und sage, hättest du und wennst du und so, weil das bringt ja nichts. Mhm. Ich bin heute die ich bin aufgrund all dieser Ereignisse und ich habe es überlebt. Ich finde, das ist das Wichtigste. Mhm. Ich habe es überlebt.
Definitiv. Irgendwann kommt natürlich die Entscheidung zu sagen, okay, ich überlebe das nicht nur und ich kämpfe nicht immer nur, sondern ich lebe auch und ich genieße auch Leichtigkeit und Freude.
Ich wollte kein Opfer sein, das stimmt. Ja. Und ich wollte kein Opfer sein und habe mir dann ja den Wunsch erfüllt, dass ich ein eigenes Porträtstudio eröffnet habe. Was natürlich auch nicht ohne Kampf geht, das ist ja klar, ne? So.
Weil du das für dich manifestiert hast.
Offensichtlich, ja.
Darf nicht leicht sein.
Ja, richtig. Ich glaube, das war einer meiner Grundsätze. Es darf nicht leicht sein. Ja. Was leicht ist, kann nicht gut sein. Also ich denke, das ist, ja, das war das so. Dann, aber das war total toll. Ich habe mich total gut weiterentwickelt als Fotografin. Das war eine wunderbare Zeit. Und ich habe dann natürlich auch Zeichen wieder übersehen und musste dann meine Gallensteine entfernen lassen, weil ich dann Gallensteine entwickelt habe. Mhm. Ja, und dann, ich hatte dann irgendwann mal vor lauter Stress auch die Diagnose Diabetes 2 und dann habe ich entschieden, meine Ernährung umzustellen und habe angefangen, Sport zu treiben und habe das ohne Medikamente in den Griff bekommen, bis zur Diagnose Krebs.
Oh nein.
Ja,
so. Ich habe es befürchtet, aber ich habe mich gar nicht getraut, danach zu fragen. Weil ich dachte, da kommt doch noch was.
Genau, dann gab es, und dann seit dieser, also ich bin dann operiert worden, ich hatte Gebärmutterkrebs und ich bin krebsfrei. Aber du bist nie frei. Also das geht nie wieder aus deinem System weg. Und vor allen Dingen, seitdem habe ich meinen Zucker nicht mehr, also nur schwer in den Griff zu bekommen. Der ist entglitten mit der Diagnose und ist entglitten geblieben. Und dann, in den letzten 2 Jahren hatte ich ganz viele Dramen. Ich hatte 17 Jahre Hunde und Negrita ist letztes Jahr im Mai gestorben und Jeannie dieses Jahr im März.
Ja.
Dann habe ich nach 10 Jahren, Anfang letzten Jahres, hat mein Vermieter gesagt, er verlängert den Mietvertrag für mein Studio nicht mehr.
Okay.
Und damit kämpfe ich eigentlich immer noch. Also dann, also wie gesagt, Negrita ist gestorben nach 15, 16 Jahren. Und danach ist der zweiten sehr schlecht gegangen und die war dann ständig krank. Und dann kam auch noch Corona. Ich wohne in der 5. Etage, habe also einen Hund, der gehbehindert ist und der Aufzug wird repariert. Das heißt, ich konnte nicht zu Hause sein.
Ja, ja, du kannst ja nicht in den 5. Stock rauf und runter tragen, das geht ja gar nicht.
Und das mehrfach so. Ja, und dann war ich eben nicht hier, habe meine Familie entschieden, du fährst nach Holland und da, weil wir da auch unseren Urlaub verbringen. Und dann in der Zeit, es ist mir so schlecht gegangen, weil es gegen meinen Willen war. Ich wollte nicht da sein. Ich wollte nicht da sein. Mir war mein Studio gekündigt worden. Und also mein Leben war gerade wirklich total am Zusammenbrechen. Und da ist der Zucker sowas von entglitten. Ich war total dehydriert, als ich wieder zu Hause war. Und da ist es mir unheimlich schlecht gegangen. Die Zuckerwerte waren hoch. Meine Muskulatur war quasi verschwunden. Ich konnte keine 2 Stufen mehr hochgehen und sowas. Und dann starb Jeannie und die ist nicht eingeschläfert worden, die ist tatsächlich gestorben. Und da war irgendwie wirklich, da dachte ich mir, jetzt ist wirklich Feierabend. Ja. Und witzigerweise, zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, ein neues Projekt zu fotografieren. Das göttlich-weibliche heißt das. Und da haben sich unglaublich viele Frauen gemeldet. Und das hat einen wahnsinnigen Sturm ausgelöst, weil alle Frauen wollten als Göttin von mir fotografiert werden. Da bin ich auch über meine Grenzen gegangen, weil ich wollte keine Frau enttäuschen, die sich gemeldet hatte. Und war dann aber im Juli, habe ich eine Reha gemacht. Und seit dieser Reha treibe ich 5-mal in der Woche Sport.
Wow.
Ja, und das hat auch eben dazu geführt, dass ich mein Rad aus der Werkstatt nach Hause fahren konnte, ohne Anstrengung. Ah, es war, obwohl ich gestern einen Hexenschuss bekommen habe. Gestern hatte ich einen Hexenschuss. Aus dem Nichts heraus hatte ich einen Hexenschuss. Und ich war heute Morgen beim Osteopathen. Mhm. Und der, und dann heute, wie gesagt, mein Fahrrad, das brauche ich, um jeden Tag in die Muckibude zu fahren. Mhm. Und das war eine halbe Stunde Fahrt, habe ich das Rad nach Hause gewonnen. Und es ist mir total leicht gefallen. Und daran habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich an Kraft gewinne dadurch. Und mein Zucker ist auch sehr niedrig. Also der geht natürlich bei so einer sportlichen Betätigung, und ich achte auch aufs Essen, geht der natürlich auch runter.
Mhm. Was würdest du sagen? Also jetzt, also es reihen sich tatsächlich ja so, aber wenn man schon so eine Aussage macht halt, ne, es ist ein ständiger Kampf, dann erwartet man ja quasi auch schon, dass da irgendwelche Dinge quasi sich die Hand reichen. Was würdest du trotzdem sagen, war so der tiefste Punkt, aber auch die höchste Erkenntnis?
Oh Gott. Also vom Grundsatz her liebe ich mein Leben. Ich lebe unglaublich gerne. Mhm. Ich möchte ja auch über 100 Jahre alt werden, weil ich sehen möchte, wie meine Enkelkinder erwachsen werden. Mhm. Was war der tiefste Punkt? Puh. Also ich glaube, der tiefste Punkt war jetzt so die letzte Zeit, der Tod meiner beiden Hunde. Mhm. Ich sitze hier abends zu Hause und arbeite und höre, wie meine Hunde aufstehen und sich schütteln.
Mhm. Ich kenne das so gut. Ich habe 20 Jahre Hunde gehabt und letztes Jahr ist auch der letzte gegangen. Also ich weiß ganz genau, was du da beschreibst.
Also das ist so, ich kann mich nicht, also das gibt nicht, hol mir nicht den Nächsten, das geht gar nicht. Also ich denke, es vergeht keinen Tag, wo ich nicht an sie denke. Und also das ist so, also da bin ich, das ist so, also der Tod der beiden Hunde, diese unglaublich schlechten Zuckerwerte, der Verlust meines Studios. Und das war wirklich ein totaler Tiefpunkt. Und an dem musste ich entscheiden. Lerne ich wieder Vertrauen zu haben ins Leben? Mhm. Lerne ich wieder Vertrauen in meinen Körper gewinnen? Oder gebe ich auf? Also Und der Sport ist wirklich, das stärkt dein Selbstbewusstsein. Also ich will nicht Miss Germany werden oder so. Aber also das, was du jetzt eine halbe Stunde Radfahren, ohne kaputt zu sein, wenn ich hier ankomme, das finde ich totales gutes Erlebnis. Oder mal ein, zwei Stockwerke Treppen gehen zu können, ohne mich anzustrengen, finde ich, also ist ein Bonus und das tut unglaublich gut und das ist eine Motivation. Und dieses auch immer, es geht immer irgendwie weiter. Also das ist auch so ein Gefühl. Also ich muss es natürlich entscheiden, wenn ich nicht will, dass es weitergeht, geht es sicherlich nicht weiter. Also die Diagnose Krebs, die war schon heftig. Also ich habe vor 6 Jahren eine Serie fotografiert von krebskranken Frauen. Und einige der Frauen haben geschrieben, Beate, wir dachten, du wärst safe. Das würde dir nicht passieren. Ja, war mir aber passiert. Aber also habe ich zum Beispiel entschieden, dass ich nach der OP, nach der OP, ich bin dann operiert worden, das ging relativ schnell, habe ich mich jeden Morgen hingestellt und habe mir jeden Morgen vorgestellt, dass die Ärztin mir gegenüber sitzt und sagt, Frau Knappe, der Krebs ist weg.
Okay, also du hast quasi mit dem positiven Bild gearbeitet.
Ich habe die selbstbewusste
sehr cool,
also Pose eingenommen jeden Morgen. Ich habe das jeden Morgen gemacht und mir vorgestellt, sie sagt, Frau Knappe, der Krebs ist weg. Und ich sagte, ich bin zu dieser Besprechung gefahren, eigentlich ohne Aufregung, weil ich ja wusste, was sie sagt.
Super. Das ist auch eine der geilsten Methoden schlechthin, ne? Wirklich dieses Gefühl schon zu nehmen in dem Wissen von, es ist alles gut. Also vorher schon dieses Gefühl quasi in dir zu implementieren und damit zu arbeiten, ist sehr, sehr kraftvoll. Also
konnte ich nur da. Also ich versuche es jetzt auch immer wieder, es gelingt mir nicht. Aber da ist es mir tatsächlich, also ich hatte ja keine Wahl, weißt du? Also ich habe ja gewusst, auch durch die Porträts der Frauen habe ich ja miterlebt, was es bedeutet, an Krebs zu erkranken. Und ich hatte ja keine Wahl. Entweder wäre ich total verzweifelt gewesen oder diese Vorstellung, die sitzt mir gegenüber und sagt, der Krebs ist weg. Dazwischen gab es ja nichts. Es gab ja nur entweder oder. Und ich habe mich dafür entschieden. Und ich weiß noch genau, wie ich da hingefahren bin. Das war wirklich so, dass ich dachte, ich weiß ja was. Also ein Teil von mir hat gesagt, ich weiß ja was. Der andere, der war zwar ganz klein und leise, hat gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Aber der war wirklich nicht sehr laut, dieser Anteil. Mhm. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es fällt mir gerade, also auch nach dem, was jetzt so, wie gesagt, Verlust des Studios, Verlust meiner Hunde, und diese Diabetes, die ich irgendwie nicht in den Griff bekomme, also in so einer Situation dann das nochmal zu entwickeln, fällt mir gerade sehr schwer.
Was bräuchtest du, damit du da hinkommst?
Ach, wenn ich das wüsste.
Weil du hattest es ja schon mal, du weißt ja, wie es geht.
Ja, ich weiß ja, wie es geht. Also ich habe ein bisschen Vertrauen verloren. Es ist eine Vertrauensfrage. Also ich muss wieder, also das Vertrauen in meinen Körper fängt gerade an wieder zu wachsen durch den Sport, den ich mache.
Sehr gut.
Und also ich mache wenig, ne? Aber ich mache was. Und das 5-mal die Woche.
Ist doch schon wenig. Das finde ich ist schon 5-mal mehr als andere machen.
Ja, und das ist, was ich für meine Gesundheit tun muss, ne? Das ist einfach wichtig. Und da ich merke, und wie gesagt, heute habe ich das aktuell gemerkt, halbe Stunde mit dem Rad war keine Anstrengung. Jetzt, dass ich langsam wieder Vertrauen gewinne. Ich glaube, das ist so die Grundlage, das ist das, was ich brauche. Vertrauen, dass das, was ich tue, auch von Erfolg gekrönt ist.
Ja, nicht selbst halt, dass das, was du machst, einfach auch funktioniert. Richtig. Was bringt und so. In deine Kraft, also Vertrauen quasi in deine eigene Kraft wieder zu bekommen.
Genau, und wenn ich das bekomme, dann könnte ich auch wieder diese Visionen haben. Also ich habe jetzt mich entschieden, mich mal um das Thema Human Design zu kümmern. Sagt
ja,
dir das was?
Sehr spannend. Human Design, Genius Key,
Das ist mir an verschiedenen Stellen, ist mir das begegnet, hat mich das so angesprungen und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wohl dein Thema, kümmere dich mal drum. So, das gehe ich jetzt mal an.
Du hast gerade gesagt, so, du hattest so eine Intuition, die ja lauter war, nämlich sprich von, es ist alles gut, ich kriege das mit dem Krebs, kriege ich hin. Und da war nur so ein kleiner Anteil von, sag mal, geht's noch? was machst du da? Würdest du rückschauend betrachten, es gab eigentlich immer eine Führung irgendwie in dir?
Du, das ist genau das. Ich habe mich immer gefragt, woher habe ich eigentlich die Energie genommen, all diese Klippen zu nehmen? Woher kommt das? Ja, also ich habe zwar gesagt, mein Leben war Kampf, aber dieser Kampf hat ja auch unglaublich viel Kraft freigesetzt. Energie und Kreativität. Ich bin ja wirklich hochkreativ. Ich war ja auch in meiner schweren Depression, war ich ja hochkreativ. Also Kreativität hat mich ja immer gerettet.
Ja.
Hat mich wirklich kreativ zu sein, hat mich auch am Leben gehalten in der Zeit. Ja. Ich habe mich das immer schon gefragt. Woher kommt das eigentlich?
Also die ist ja da. Du beschreibst ja genau das. Das, was du als Kampf beschreibst, würde ich fast schon als Führung bezeichnen. Aber der zu vertrauen.
Ja, stimmt. Das ist es, genau.
Das wäre ja cool, oder?
Ja, also das sage ich mir eigentlich jeden Tag. Alles wird gut. Vertrau nur. Vertrau deiner Intuition. Ich habe ja als Porträtfotografin, ich fotografiere Menschen, musste ich auch lernen, meiner Intuition zu vertrauen. Musste ich lernen, dem Gefühl zu vertrauen, die Wahrnehmung, die ich von dem anderen Menschen hatte. Das hat eine Zeit lang gedauert. Und dann habe ich gesagt, also Intuition ist etwas, was in der Fotografie immer stimmt. Und das kann ja auch in meinem Leben stimmen. Und es gibt unglaublich oft Dinge, da höre ich wirklich total auf meine Intuition und tue es dann. Also tue es dann einfach. So wie, ich habe mir ein E-Bike gekauft vor 1,5 Jahren, weil ich eins wollte. So. Und also ich mache sehr viele Dinge, indem ich jetzt auf mein Bauchgefühl höre. Und das empfinde ich auch als Führung. Das stimmt, ja.
Super.
Also ja, aber ich weiß nicht. Ich weiß trotzdem nicht, woher diese Kraft kommt oder woher ich das schöpfe, dass ich immer weitermache und immer wieder aufstehe, meine Krone richte und immer weitergehe und mich wirklich nicht einmachen lasse, verstehst du? Also so, ne? Ja, aber ich find's toll. Nennt's
Karma, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach die Anbindung an irgendwas Größeres, was dich einfach leiten lässt. Seele, Plan, Seelenplan, ich habe keine Ahnung. Nenn es, wie du willst. Aber es gibt einfach einen inneren Antreiber oder eine Antreiberin in dir, der einfach dich
positiv,
all diese Dinge, absolut positiv, klar. Der dich einfach nicht liegen lässt. Und ich glaube, wenn du noch in diese Balance kommst von, es darf auch leicht gehen, ich muss mich immer mich anstrengen. Ne? Es darf leicht sein. Ich glaube, dann reguliert sich ganz vieles auch nochmal.
Also stimmt,
ist Kraft, das kennst du, ne? Darüber weißt du, wie du deine Power bekommst. Aber wenn du das gleiche Gefühl hättest, aus der Leichtigkeit heraus,
genau,
das wäre sehr cool.
Ja, ich denke gerade seit ein paar Tagen darüber nach, wieder in das Gefühl der Fülle zu kommen.
Genau.
So, also ich war gestern mit meiner Enkeltochter zusammen, die mir erzählt hat, dass ein böser Zauberer unterwegs war und eine gute Hexe eigentlich versucht hat, den bösen Zauberer davon abzuhalten, dass er mir diesen Hexenschuss gibt und dass die Hexe mich dann getroffen hat. Diese Geschichte, die ist 3,5. Diese Geschichte liebe ich.
So süß.
Ja. Und die Krönung war, als wir ins Auto stiegen, sagte sie, Oma, das war ein Witz.
So süß.
Also, sehr, sehr schön. Ja, also ich... Also mir passieren Sachen mit Leichtigkeit, das stimmt eigentlich, weil neulich hatte ich irgendwie gesagt, ich habe doch, es gibt eben, der Oktober ist der Monat des Brustkrebs-Awareness-Monat und ich habe da diese Ausstellung, die war auch schon gezeigt, die würde ich gerne nochmal zeigen, ich brauche einen Ausstellungsraum und klick, 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 meldet sich jemand, sagt, Beate, du kannst dann und dann die Sachen da ausstellen. So, also das war total toll, da habe ich mich unglaublich gefreut. Das kann ich jetzt auch als so dieses im Flow sein und diese Leichtigkeit, ja, und was geschenkt zu bekommen, annehmen. Ich werde mich jetzt auf den Weg begeben, einfach Vertrauen darin zu haben, dass das Leben es nicht schlecht meint mit mir.
Nein, es ist gut meint. Das Schlechtsein raus. Richtig.
Also ich begebe mich auf den Weg, dass ich davon immer mehr überzeugt werde, das Leben meint es gut mit mir.
Und ich glaube, wenn du die gleiche Kraft spürst, aus der Leichtigkeit heraus, wie aus dem Kampf heraus, dann wäre es für dich auch okay.
Ja.
Ne? Wenn du sagst, also wirklich, ich darf einfach auch diese gleiche Power behalten, aber aus der Leichtigkeit heraus und nicht immer aus dem Kampf.
Ich will auch nicht mehr kämpfen. Also das
und das ist,
so,
ist die Grundentscheidung. Wenn du sagst, es ist genug mit Kämpfen.
Es ist genug gekämpft. Es ist genug, ich will genießen, ich will den Sonnenschein genießen, mein Leben genießen, meine Enkeltochter genießen, meine Arbeit, die ich liebe, über alles, das will ich genießen, das will ich mit Freude tun. Ja, sehr also das schön. Ist, ich will mich da nicht, nee, das ist, also das ist das, die Überschrift eigentlich, dass ich, also ich will nichts ohne Leidenschaft tun.
Das sollst du auch nicht. Warum auch?
Weil das lohnt sich auch nicht. Aber
Leidenschaft ist aber auch was anderes. Leidenschaft ist nicht gleich Kampf.
Nee, eben, das meine ich. Leidenschaft ist nicht, Leidenschaft ist Liebe dazu.
Hingabe.
Ist die Lust.
Ekstase.
Genau, das alles empfinde ich ja, wenn ich fotografiere. Und das, darum ist für mich auch unvorstellbar, dass ich damit aufhöre. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein Leben ohne Fotos kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich möchte, ja, also ich glaube, das ist das, was ich anstrebe und wo ich dabei bin, das wieder täglich mir zu sagen, dass das Leben total großartig ist und dass das Leben total nett zu mir sein wird.
Wundervoll. Ich wünsche dir, dass es genau so passiert. Beate, kann man irgendwo du hast eine Webseite wahrscheinlich, wo man deine Bilder oder deine Werke auch ein bisschen bewundern kann.
Die heißt so wie ich, beateknappe.de in einem Wort. Beateknappe in einem Wort.de.
Verlinke ich sehr, sehr gerne auch mit hier drunter.
Danke.
Und ich kann euch sagen, ich sehe ein Bild im Hintergrund, was ich schon die ganze Zeit anstarre, wo ich denke, wow, wie schön. Und ich hoffe, es gibt noch mehr Bilder. Ich werde da gleich selber mal gucken gehen.
Schau es dir an, es lohnt sich.
ich glaub dir das sofort, also definitiv. Ich verlinke das sehr gerne und ich danke dir einfach für diesen inspirierenden Talk. Und ich wünsche dir wirklich, dass deine Kreativität grenzenlos und unendlich bleibt, aus der Leichtigkeit heraus du weiter schöpfst und ja, einfach gute Dinge in die Welt bringst.
Ich danke dir und ich kann's wirklich annehmen. Das ist das Schöne, weil das bedarf ja auch ich danke dir sehr. Ich finde auch, wenn ich sowas erzählen kann, wird es mir ja auch nochmal selber klar.
Ja, deshalb liebe ich auch solche Interviews, weil ich weiß, da haben immer alle was von, die was erzählen und
ja,
auch die zuhören.
Ich danke dir
und ich auch immer durch das Fragen definitiv. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast. Es war wunderbar.
Danke. Ihr Lieben, ich finde es so bereichernd, wirklich diese Geschichten anderer Menschen zu hören und einfach zu verstehen. Wir haben alle irgendeinen Motor, ne? Weil sonst wären wir alle nicht mehr da. Und zu erkennen, was uns antreibt, was uns nach vorne bringt, aus welcher Motivation heraus, kann manchmal ein bisschen tricky sein, weil wir auch Meister darin sind, uns selber auch ein bisschen zu verarschen, auf Deutsch gesagt. Und je klarer es aber ist, ich glaube, umso schöner lässt es sich auch einfach leben. Und wenn es dir vielleicht noch nicht klar ist, was dein Motor ist, was vielleicht aber auch dein innerer Verhinderer ist, ne, weil die sind ja natürlich auch sehr stark häufig in uns, die eben verhindern, dass wir in die Leichtigkeit kommen, dann lass uns gerne gemeinsam gucken, wie wir den aufspüren oder die, manchmal sind sie auch weiblich, wie wir die aufspüren können und ich nenne das mal Glücksverhinderungsmuster auflösen, erlösen, damit es einfach schöner, besser, qualitativ noch inniger, tiefer, wertvoller wird, als es vielleicht schon ist. Mach einfach Kontakt zu mir, guck auf meine Webseite, ruf mich an. Du findest auf der Webseite immer eine Einladung auch zum kostenlosen Erstgespräch, wo wir gucken können, hey, was ist gerade los in deinem System? Was stört noch? Was darf sich verändern? Damit du das Leben, die Beziehung, die Liebe findest, die dich einfach glücklich macht, weil ich glaube, das ist unser Geburtsrecht, das ist unser Auftrag hier. Es geht darum, glücklich zu sein, ohne Kampf, ohne irgendwas. Einfach glücklich. Dankeschön fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Beate, möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen für die Leute da draußen? Noch irgendwas, was du ihnen mitgeben möchtest?
Das Leben kann so schön sein, wir müssen es nur sehen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dankeschön, ihr Lieben. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal.